Ja, meine Damen und Herren, jetzt haben Sie von vielen Rednerinnen und Rednern die Umsetzung des BTHG beschrieben bekommen. Das ist natürlich eine Herausforderung, als letzter Redner des Nachmittags hier dann auch noch was zu sagen und natürlich schon ein bisschen merkwürdig, dann zu sagen, ja, jetzt sagen die Betroffenen halt auch noch mal, was sie davon halten. Ich will sozusagen das Beste draus machen und kann mir ja den Luxus leisten, Punkte, die hier mehrfach angesprochen wurden, nur kurz anzusprechen und noch mal die Punkte, die aus Sicht des Deutschen Behindertenrats eine größere Bedeutung haben, dann auch noch mal etwas genauer anzusprechen. Und ich möchte auch dann noch mal die Kurve kriegen zu dem Projekt des Deutschen Vereins und einige Punkte ansprechen, die wir uns erhoffen von Seiten des Deutschen Behindertenrates in Richtung der Projektumsetzung. Es ist schon mehrfach natürlich darauf hingewiesen worden, wie komplex die Umsetzung des BTHG ist. Wir haben ja heute hier den besonderen Fokus auf der Umsetzungsbegleitung. Ich habe hier auch noch, wie schon verschiedene Vorrednerinnen und Vorredner, die ganze Komplexität einfach stichwortartig mal zusammengestellt und möchte jetzt hier auch nur noch mal eine Anmerkung machen zum Teilhabeverfahrensbericht der BAR, weil das ja vorhin in der Diskussionsrunde ja auch Gegenstand war. Und ich möchte gerade auch aus Sicht der Betroffenen sagen, dass das ein ganz wichtiges Element der Reform ist, weil es natürlich immer dann darum geht, Rechte von Menschen mit Behinderungen in die Umsetzung zu bringen, wenn man weiß, wie es denn tatsächlich umgesetzt wird. Der Ruf nach dem Gesetzgeber ist immer ganz schnell erhoben, aber was man oft verkennt ist, dass es Implementationsdefizite gibt, dass trotz bestehender Regelungen Bescheide nicht erteilt werden, dass Bescheide zu spät erteilt werden, dass es Zuständigkeitsgerangel unter verschiedenen Stellen gibt, die dann zulasten der Betroffenen gehen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass mit diesem Bericht hier Licht ins Dunkel gebracht wird und künftige Reformvorhaben dann auch auf einer sichereren Datengrundlage erfolgen können. Deswegen nochmal ein ganz wichtiges Plädoyer für diesen Teilhabeverfahrensbericht. Es ist aber so, dass nicht nur jetzt diese Dinge, die ja eher so im Hintergrund passieren, die ja jetzt einen verfahrenstechnischen Verlauf nehmen müssen, Teil der Umsetzung des BTHG sind, sondern es gibt ja auch ganz konkrete Dinge, die auch aus Sicht des einzelnen Betroffenen sich jetzt unmittelbar 2017, 2018 ändern. Und insofern ist es natürlich nicht nur ein Thema für die Verbände behinderter Menschen, sondern für die behinderten Menschen selbst, wie das Bundesteilhabegesetz umgesetzt wird. Die verbesserte Einkommens- und Vermögensanrechnung war ja sicherlich in der Presse ein ganz wichtiges Thema, aber wie das im Einzelnen vonstatten geht, betrifft natürlich die Informationslage jedes einzelnen Menschen mit Behinderungen und ist deswegen eine Umsetzungsfrage des Einzelnen. Und deswegen möchte ich jetzt hier auch mal nochmal unterscheiden, Umsetzung aus Sicht der Anspruchsberechtigten und die Umsetzung aus Sicht der Verbände behinderter Menschen. Für die Anspruchsberechtigten war das BTHG, will ich mal sagen, so ein halb gefülltes Wasserglas. Man hat sich wesentlich mehr erhofft, man hat gesagt, das ist jetzt ein Gesetz, was hier unsere Lage mal ganz entscheidend verbessern soll. Und es hat sich dann eben gezeigt, dass nicht alles, was man sich erhofft hatte, dann auch tatsächlich eingetreten ist. Kann man an dem schönen Beispiel Einkommens- und Vermögensanrechnung deutlich machen. Man hätte es ganz gern ganz weg gehabt und es ist jetzt schrittweise und aber auch mit gewissen Grenzen dann in die Gesetzgebung, aus der Gesetzgebung herausgekommen. Also insofern, weil ja vorhin gesagt wurde, wir wollen hier nicht nur darüber sprechen, wie glückselig wir sind, dass es das BTHG gibt. Aus betroffenen Sicht muss man sagen, es ist ein Schritt, aber es ist nicht das, was sich alle sozusagen als ultimative Gesetzesveränderung gewünscht haben. Es ist aber überdies noch ein bisschen mehr. Durch diese Veränderung, und das ist heute ja auch schon mehrfach angesprochen, ist ja auch eine Verunsicherung der Betroffenen vorhanden. Wie werden die neuen Regelungen ausgelegt? Und es ist ja auch so, und die Punkte sind ja schon angesprochen worden, dass so ein Thema wie Poolen von Leistungen, wie wird Wunsch- und Wahlrecht künftig definiert, wie ist das mit den Assistenzleistungen, kann ich die Leute beschäftigen, die ich bislang beschäftigt habe, dass das Dinge sind, die halt einfach auch Ängste auslösen. Und es ist noch umso mehr so, und das ist ja auch ein bisschen die Krux daran, dass man gesagt hat, das Ganze soll jetzt personenzentriert laufen. Der Mensch mit Behinderung steht im Zentrum, er trifft die Entscheidung, wie es mit ihm weitergeht. Aber genau das ist ja dann eine ganz schwierige Situation, wenn ich gar nicht genau weiß, wie sind denn die Regelungen, wie ist das alles auszulegen. es gibt Ängste zu einzelnen Umsetzungspunkten. Und insofern muss man aus Sicht der Betroffenen sagen, es ist extrem wichtig, dass Transparenz geschaffen wird. Und das betrifft schon die Entscheidungsstrukturen. Wir haben ja heute einiges gehört zu den künftigen Trägern der Eingliederungshilfe. Und da wurde gesagt, man muss sich zu Übergangsformen committen und man weiß es nicht genau und es gibt ein Gerangel und man weiß nicht, wie die große Lösung, welche Auswirkungen das auf die Ausgestaltung der Trägerlandschaft vielleicht mal haben wird oder jetzt schon hat. Schon da fängt es ja an, dass natürlich Transparenz für die Betroffenen extrem wichtig wäre. Und natürlich auch hinsichtlich der Verfahren. Wie soll denn dann dieses Planverfahren künftig aussehen? Wie soll Beratung seitens der Träger aussehen? Das ist ja gerade schon angesprochen, welch wichtigen Aspekt diese Beratung ausmacht. Das sind ganz wichtige Punkte für die betroffenen Menschen, um die Umsetzung des BTHG dann wirklich auch tatsächlich ordentlich in die Praxis, in die Realität hineinzubekommen. Und gerade bei der Beratung ist natürlich auch die ergänzende unabhängige Teilhabeberatung eine ganz wichtige Frage. Wurde ja auch schon mehrfach angesprochen, dass gerade die Verbände behinderter Menschen mit dieser Forderung nach unabhängiger Teilhabeberatung eine große Hoffnung verbunden haben, damit eben die Transparenz und die Entscheidungsunterstützung für die Betroffenen besser wird im System. Und da knüpfen sich jetzt natürlich auch Fragen dran, ist denn diese unabhängige Teilhabeberatung eine Rechtsberatung oder ist das sozusagen nur eine Austauschmöglichkeit mit Gleichberechtigten? Gibt es diese Beratungsangebote überall oder nur in großen Städten? Kann ich mich darauf verlassen, dass die Träger unabhängig sind oder sind da vielleicht Leistungserbringer mit eigenen Interessen dahinter, die die Beratungsgespräche irgendwie steuern? Also auch schon da ist es so, dass genau dieser Baustein, der uns besonders wichtig ist, erstmal noch sozusagen der Konkretisierung bedarf und dass auch hier Transparenz geschaffen werden muss. Natürlich ist es auch so, dass die Umsetzung auch tatsächlich vollständig erfolgen muss. Wir haben heute ja auch schon gehört, dass teilweise auf altes Recht Bezug genommen wird, wenn neue Bescheide ausgestellt werden. Auch da muss natürlich aufgepasst werden, dass sozusagen dann auch die Innovation auf dem rechtlichen Bereich dann entsprechend weitergegeben wird. Ich glaube aber, dass es noch ein bisschen grundlegender darum geht, dass deutlich wird, dass die Umsetzung des BTHG auf allen Ebenen gleichzeitig die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention ist. Es ist ja auch schon angesprochen worden, dass die ja auch voll als rechtliche Grundlage gilt. Und gerade bei der Auslegung unbestimmter Rechtsbegriffe und bei der Frage, werde ich jetzt im Sinne des Betroffenen tätig oder nicht, ist es eine ganz wichtige Richtschnur, dass die UN-Behindertenrechtskonvention immer ergänzend hinzugenommen wird und gerade der menschenrechtliche Aspekt, der in dieser Konvention ganz klar hervorgerufen wird, auch in den Einzelentscheidungen zur Geltung gebracht wird. Und ich hoffe, dass auch die sozialrechtliche Rechtsprechung dies dann auch so im weiteren Umsetzungsprozess dann mit aufnimmt. Das, was ich jetzt gerade für den Einzelnen gesagt habe, ist natürlich auch ein ganz grundsätzliches Thema für die Verbände behinderter Menschen. Ich habe ja gerade vorhin aufgelistet, wie viele Umsetzungsverfahren es gibt, die Umsetzungsbegleitung, Wirkungsforschung und so weiter und so fort. Ich will es jetzt nicht wieder alles wiederholen. Wichtig ist nur, dass auf der einen Seite das BTHG positiv die Partizipation der Behindertenverbände ganz klar herausgestellt hat. Auf der anderen Seite will Partizipation ja auch geleistet sein. Und da sehe ich natürlich schon so ein bisschen mit Sorge, dass in der Diskussionsrunde vorhin gesagt wurde, naja, also nicht in allen Flächenländern gibt es die und dann nehmen wir halt andere, die wir beteiligen und muss es halt irgendwie auch mal so gehen. Teil des BTHG muss es sein, auch die Behindertenverbände strukturell zu stärken durch Fördermaßnahmen. Wir dürfen nicht vergessen, dass gerade auf Landesebene die Verbände oftmals ehrenamtlich geführt werden. Und da ist es natürlich schon sehr bedauerlich, dass teilweise in einzelnen Bundesländern noch nicht mal eine Reisekostenerstattung für die Gremienteilnahme von Vertretern der Verbände bei der Umsetzung des BTHG gewährt werden. Und wenn hier die verschiedenen Akteure beklagen, dass das Personal nicht ausreicht, um das BTHG umzusetzen, dann gilt es natürlich erst recht für die Verbände behinderter Menschen. Zumindest eine Stärkung der ehrenamtlichen Strukturen sollte natürlich dann bei der Umsetzung des BTHG auch Platz greifen. Sonst kann dieses komplexe Beteiligungsgeschehen, was ja nicht nur in den einzelnen Ländern, in den unterschiedlichsten Gremien stattfindet, sondern auch übergreifend, es gibt ja auch Aktionsfelder bei der BAR, bei den einzelnen Rehabilitationsträgern, im Zusammenwirken von Bund und Ländern. Da müssen ja Kommunikationsprozesse in Gang gesetzt werden. Es braucht eine organisatorische Struktur, um das alles umsetzen zu können. Und insofern ist auch klar, dass die BTHG-Umsetzung auch eine organisatorische Stärkung der Behindertenverbände erforderlich macht. Hinzu kommt der Bedarf an Schulung. Es ist gerade schon darauf hingewiesen worden, dass Landesrahmenempfehlungen und Bedarfsfeststellungsinstrumente natürlich höchst komplexe Instrumente sind, deren Auswirkungen ganz klar abgesehen werden müssen, wenn man über sie diskutiert und in Beteiligungsprozessen sich dazu äußert. Insofern ist es auch für die Behindertenverbände eine große Herausforderung, sich hier einzubringen. Und natürlich ist es sehr schwierig, angesichts der Komplexität des Umsetzungsprozesses auch immer auf dem Stand der Dinge zu sein. Ich fand die Veranstaltung heute hier schon mal sehr hilfreich, auch wieder für mich, weil ich wieder einiges gelernt habe, was jetzt da und dort im Land gerade schon umgesetzt wird. Aber es ist natürlich ein fortlaufender Informationsprozess, der hier in Gang gesetzt werden muss. Und jetzt komme ich auf das Projekt Umsetzungsbegleitung Bundesteilhabegesetz. Und ich habe auch nochmal die Zielsetzung, wie es auf der Homepage des Deutschen Vereins steht, hier niedergelegt. Und was mich natürlich jetzt hoffnungsfroh stimmt, ist, dass da ja als Ziel des Projekts auch steht, daneben richtet sich das Projekt auch an Organisationen von und für Menschen mit Behinderung. Und das möchte ich zum Anlass nehmen, hier zum einen nochmal aus Sicht der Betroffenen deutlich zu machen, aus Sicht der einzelnen Menschen mit Behinderung, dass es natürlich super wäre, wenn wir Auslegungshinweise zu offenen Rechtsbegriffen erarbeitet bekämen und die auch offengelegt würden, weil das natürlich die Implementation einerseits homogener machen würde, andererseits die von mir beschriebenen Ängste bei den Betroffenen lindern könnte, dass das BTHG die eine oder andere Falle, die eine oder andere Unsicherheit dann mit sich bringt. Ebenfalls wäre es natürlich sehr schön, wenn es ein BTHG-Glossar in laienverständlicher Sprache gäbe, weil dann diese neuen Instrumente, Gesamtplan, Teilhabeplan und so, dann anschaulich den einzelnen Menschen nahegebracht werden könnten. Und es wäre natürlich schön, wenn man die Transparenz, die ich vorhin angesprochen habe, die ganz wichtig ist für die Betroffenen, in einer offenen Plattform zu Zuständigkeiten deutlich machen könnte. Ich habe schon das Nicken gesehen. Ich komme jetzt noch zum letzten Punkt, nämlich zu dem, was auch aus Sicht der Verbände ganz wichtig wäre. Es ist natürlich für eine homogene Umsetzung wichtig, dass die Bearbeiterinnen und Bearbeiter bei den Trägern sozusagen ein einheitliches Bild von der Umsetzung haben. Und insofern wäre es sehr schön, wenn im Rahmen des Projekts ein Curriculum mit Beteiligung der betroffenen Verbände erstellt werden könnte, um die Qualifikation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sicherzustellen. Das wäre auch ganz wichtig, um eine homogene Beratung, das ist ja die Beratung vorhin mehrfach angesprochen worden, durchzuführen. Dann sollten die Sachstände zusammengetragen werden und auch offen dargestellt werden, wie das Bundesteilhabegesetz umgesetzt würde. Wir hoffen uns auch, dass wir die Behindertenverbände besser qualifiziert bekommen, gerade bei den von mir angesprochenen komplexen Beteiligungen zu den Landesrahmenempfehlungen, bei der Bedarfsfeststellung, beim Budget für Arbeit und vielen anderen Themen noch mehr besser beteiligt werden können. Und vielleicht ist es ja auch eine Idee, dass in dem geschlossenen Bereich, der natürlich den betroffenen Verbänden nicht zugänglich ist, zumindest ein Beschwerdemanagement eingeführt wird, damit problematische Bescheide, die draußen ergehen, zusammengetragen werden, kommentiert werden, sodass sich Fehler nicht perpetuieren, sondern intern ausdiskutiert werden können. Insgesamt, und das wäre bei einem Vortrag des Deutschen Behindertenrats gar nicht anders denkbar, möchte ich aber noch mal darauf hinweisen, all diese Angebote sollten natürlich barrierefrei sein, sollten mit betroffenen Verbänden, mit Betroffenen weiterentwickelt werden und es kommt ganz darauf an, dass die Arbeit hier auch transparent weitergeführt wird und da finde ich es ja ganz toll, dass Sie schon eine super Internetseite kreiert haben und wir werden das intensiv verfolgen, welche Informationen dort jeweils dann auch eingestellt werden. Vielen Dank.